Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt jetzt Kim Kindermann über Untreue, das Ende der Liebe.
Ich glaube, dass Untreue was ist, was jeder schon mal erlebt hat oder zumindest nah dran war, verführt zu sein oder selbst zu verführen. Und ich glaube, dass das total unrealistisch ist, dass man nicht in solche Situationen kommt.
Seitensprung.
Treue ist für mich eine Einstellung, dass man sich gegeneinander wahrhaftig verhält, dass man ehrlich ist. Ob der eine oder die andere mal den Körper an einem anderen Menschen reibt, finde ich da völlig irrelevant.
Dass man dann mal diese Grenze überschreitet, das kann einfach passieren. Und wenn es eine ernstzunehmende Beziehung ist, dann kann sie das auch gut überstehen.
Ehebruch.
Kommt drauf an. Am besten, ich weiß nichts davon, dann ist es nicht das Ende der Beziehung.
Affäre.
Klar ist das jetzt nicht schön, wenn man in einer Beziehung ist und das schon einen Vertrauensbruch darstellt, aber ich bin da eher liberal und halte eigentlich nicht so wahnsinnig viel von dieser Vorstellung von lebenslanger Monogamie. Ich glaube, das ist einfach etwas, was es gar nicht wirklich geben kann.
Abenteuer.
Ich finde es schon mal schwierig, von Betrug zu reden, weil ich habe mit meinem Freund zum Beispiel ausgemacht, jetzt wird es sehr intim, so dass es darauf ankommt, füreinander da zu sein und miteinander die wichtigen Dinge im Leben zu teilen, aber jetzt das nicht bedeutet, dass man nicht auch mit anderen Menschen sich austauschen kann und treffen kann oder auch vielleicht Sex haben.
Betrug.
Man muss ehrlich miteinander umgehen, das ist das Wichtige, das ist für mich Treue.
Sexuelle Untreue gibt es fast in jeder Beziehung. Statistisch gesehen sind etwa 25% aller Frauen und 40% aller Männer ihrem Partner schon einmal untreu gewesen. Tendenz steigend.
Seitensprung.
Ehebruch.
Affäre.
Abenteuer.
Betrug.
Vor allem der Anteil der Frauen, die untreu sind, nimmt zu, was in erster Linie an ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit liegt.
Das hat sich geändert. Also früher in alten Studien waren es immer die Männer, die mehr fremdgegangen sind. Das hat sich sehr angenähert.
Professor Ulrich Clement, Psychologe, Sexualwissenschaftler und Paartherapeut.
Es haben beide Geschlechter alle Gründe. Also man hat früher mal gesagt, die Frauen gehen fremd, wenn sie sich verlieben, und die Männer gehen aus Übermut oder aus fehlender Treuefähigkeit fremd. Diese Unterschiede, die kann man so nicht halten.
Und trotzdem, noch immer gilt Treue als hohes Gut der Liebe. Sie ist das Ideal eines jeden Liebespaares.
Für mein Gefühl ist das schon noch so eins der letzten Tabus irgendwie. Also es gehört eigentlich zum Versprechen einer Beziehung, einer Paarbeziehung, dass das ausgeschlossen ist. Und die Beziehung wäre für mich ganz klar in Frage gestellt, wenn es dazu kommt.
Und so wird die Affäre oft zur Bruchstelle der Beziehung. Nichts wird höher bewertet und moralisch schärfer verurteilt als der Seitensprung. Auch heute noch. Selbst wenn Paare sich auseinandergelebt haben, desinteressiert sind, nebeneinander herleben, gelangweilt, kalt und sprachlos, all das ist erträglich, sexuelle Untreue aber nicht.
Ja, das ist das Gefühl, wenn ich mich verliebe und ich das Gefühl habe, endlich ist das die große Liebe, dass man denkt, man ist von selber treu. Also dass man braucht sich gar nicht anzustrengen, weil die Liebe so ergreifend und einzigartig ist. Das ist am Anfang, wird es auch wahrhaftig so gefühlt, und deshalb wird es meistens nicht abgesprochen. Aber irgendwann kommt die Beziehung in die Jahre, und dann ist es nicht für alle immer gleichgültig. Und dann geht das Drama los, weil wir alle sind Opfer unserer Eifersucht. Und die Eifersüchtigen sind auch diejenigen, die sich tolerant eingestellt haben.
Also das erste Mal, als mir klar wurde, dass mein Vater fremd geht, das war in einem Sommertag. Da standen wir mit unserem Auto vor einem Haus. Das war ein Haus, da war eine Mauer drumherum, das sehe ich noch heute, und Bäume drumherum gewachsen. Und das war ein Haus, das kannte ich aber ansonsten nicht. Da wohnte niemand drin, den wir jetzt wiederum kannten, wo ich schon mal zu Besuch gewesen wäre. Und wir standen da vor diesem Haus im Auto, unserem geliebten R4. Dunkelgrün mit so aufschraubbarem Dach, und meine Schwester und ich hatten das Dach hinten aufgeschraubt und saßen so auf der Rückbank und haben Quatsch gemacht. Und irgendwann aber hat eine von uns wohl gefragt, sag mal, was machen wir denn hier eigentlich? Warum stehen wir denn hier vor dem Haus? Was passiert denn hier? Und da hat meine Mutter dann gesagt, der Papa, der ist da drin in dem Haus.
Ja, da kam der Papa raus.
Also ich erinnere das zwar anders, ist aber auch vielleicht egal. Ich erinnere mich, dass wir weggefahren sind von diesem Haus ohne meinen Vater. Ich hatte so das Gefühl, oder ich erinnere mich so, dass meine Mutter, glaube ich, in dem Moment dachte, nee, jetzt müssen wir hier weg, jetzt öffne ich den Kindern da ja ein Thema, was sie ja nicht wollte. Sie wollte ja, glaube ich, nicht, dass wir verstehen, was da wirklich passiert. Wir sind dann nach Hause gefahren und wie und wann mein Vater dann nach Hause gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie es dann weitergegangen ist. Ich glaube, oberflächlich war alles okay. Vor uns Kindern hat da keiner geredet. Das war alles in Ordnung.
Nee, es war schlimm. Ja, und es ist eine unglaubliche Kränkung. Also betrogen zu werden, ist die schlimmste Kränkung, die ich mir vorstellen kann.
Also das muss so 1975 gewesen sein. Und das ist nur eine Geschichte von vielen. Ich war damals gerade so 7 Jahre alt. Aber eigentlich ist mir so einprägsam geblieben, dass mich das doch sehr, sehr tief verunsichert hat. Denn ich habe mich natürlich gefragt, geht jetzt hier alles kaputt, haut der ab? Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Und dann irgendwie dieses tiefe, tiefe Gefühl der Verunsicherung. Das habe ich aber nie komischerweise artikuliert, auch nicht meiner Schwester gegenüber. Damals überhaupt nicht. Später haben wir dann natürlich darüber geredet. Wir haben uns damals aber nur so ab und zu so ein bisschen schauermäßig gefragt, was ist denn wohl, wenn sich die Eltern jetzt trennen? Was passiert da mit uns? Was passiert mit der Familie?
Ja, man hat natürlich dann Angst, irgendwie, wenn der Vater dann ausgeht oder sowas, dass er dann, wenn er dann nicht wiederkommt oder so, dann hätte ich schon Angst und würde mich auch in mein Zimmer legen und weinen und irgendwie probieren, irgendjemanden anzurufen, der mir hilft. Und ich würde halt darüber nachdenken, warum er es jetzt gemacht hat und wie ich irgendwie machen kann, damit sie wieder zusammenkommen oder so.
Ich würde sagen, wenn du es nicht Papa sagst, dann mach ich's. Oder wenn du damit nicht aufhörst, dann mache ich das und das. Schule schwänzen oder so.
Also als Kind braucht man ja Sicherheit und Vertrauen. Und als Partner ja eigentlich auch. Warum ist meine Mutter eigentlich nie gegangen?
Weil ich ihn geliebt habe.
Seitensprung.
Ehebruch.
Affäre.
Abenteuer.
Betrug.
Treue steht für Festsein, Sichersein, Vertrauen, Glauben, Wagen. Es ist eine Tugend, nach der viele in Beziehungen streben. Sie wollen sich als verlässlich und vertrauenswürdig erweisen, als glaubwürdig, als fester Fels. Untreue hingegen steht laut Lexikon für Wortbrüchigkeit, Heimtücke, Würdelosigkeit.
Die Frage ist erstmal, ob man es Untreue nennt. Wenn man es Untreue nennt, ist es schon eine moralische Kategorie. Der Begriff Untreue beschreibt ja nicht kein Sachverhalt, sondern bereits eine Bewertung. Wenn andere sagen, das ist nicht Untreue, sondern ist Großzügigkeit oder ist offene Beziehung oder sowas, dann hört sich schon mal anders an. Das kommt sehr darauf an, wie das angelegt ist. Haben wir es mit einer Parallelbeziehung über viele Jahre zu tun? Haben wir es mit einem punktuellen Seitensprung zu tun? Das wird sehr unterschiedlich bewertet. Aber der wichtige Punkt ist, letztlich ist der einflussreichere Partner, der entscheidet, ob die beiden drüber wegkommen, der betrogene Partner, nicht der Fremdgehende. Der Betrogene muss entscheiden, lässt das gelten, kann er damit leben und nimmt er das an, was der andere möglicherweise als Verzeihen oder Entschuldigung, wenn er es denn tut, ihm anbietet.
Alarmsignale der Untreue. Telefongespräche werden öfter privat geführt. Längeres Aufbleiben und das Benutzen des Computers, wenn alle anderen im Bett sind. Längere Arbeitszeiten. Öfters Meetings abends. Plötzliches und intensives Interesse an einer neuen Aktivität, die mit Bedacht ohne den Partner betrieben wird. Plötzliche Veränderung der Frisur oder des Kleidungsstils. Anstrengung, das Gewicht zu reduzieren. Höhere Ausgaben für Restaurants. Unausgeglichenes und inkonsequentes Verhalten den Kindern gegenüber. Nicht vorhersehbares Verhalten, das manchmal abweisend und kritisch, ein anderes Mal übermäßig anhänglich sein kann. Möglicherweise erhöhtes sexuelles Interesse oder leidenschaftlicherer Sex. Neue Techniken werden ausprobiert. Vermeidung von Zeit zu zweit. Shirley Glass, die Psychologie der Untreue.
2/3 der Bundesbürger glauben Umfragen nach, dass es die Liebe, die ein Leben lang hält, gebe. Folgerichtig leben 60% aller Deutschen in einer festen Zweierbeziehung, der Großteil davon mit Trauschein. Und dem Versprechen, du und ich, für immer. Treu ergeben. Der Glaube, dass eine feste, dauerhafte Partnerschaft für das eigene Leben vorteilhaft ist, scheint dem Menschen innezuwohnen. Dass sie Sicherheit bietet, Geborgenheit und Exklusivität. Ich und du. Du und ich.
Also an das andere, an das ich mich sehr gut erinnere, das war der Tag, als ich meine gute Note in Mathe geschrieben habe. Ich glaube, es war Mathe. Und das, nachdem mein Vater mit mir wochenlang abends gebüffelt haben. Und ich war super, super stolz. Und das wollte ich ihm natürlich unbedingt erzählen, weil ich jetzt endlich, hey, Mathe geschafft. Und er war aber auf Dienstreise und dann habe ich in dem Hotel angerufen. Die Nummer lag auf seinem Schreibtisch, also bin ich zum Telefon, habe angerufen. Und da sagt dann der Portier, nee, der Dr. Kindermann und seine Frau, die sind nicht da. Und das war der totale Schock. Zumal bei uns zu Hause eigentlich immer, immer Klarheit darüber herrschte, meine Eltern sind ein Liebespaar. Wir als Kinder, wir haben sogar den Hochzeitstag mitgefeiert. Jedes Jahr, das war ein ganz wichtiger Termin, noch heute, der 8. Juni, der ist mir eingebrannt wirklich ins Fleisch. Das ist der Tag, den feiert man.
Das war ja seine Macke, dass er immer gesagt hat, das hätte mit seiner Liebe zu mir nichts zu tun. Die einzige Frau in seinem Leben, die er je geliebt hätte und die er immer noch lieben würde, das sei ich. Und so war das auch. Wir waren ja 50 Jahre lang verheiratet. Wir haben ja auch die Nächte durchgetanzt. Und er hat immer gesagt, ich bin dein Rosenkavalier und war ja auch immer mit seinen Rosen zugange und mit wunderbaren Geschenken.
Ja, im Ring meiner Eltern zum 25. Hochzeitstag stand eingraviert 25 Jahre Liebe.
Es gibt auch Studien, die zeigen, dass ein Drittel ungefähr von fremdgehenden Partnern nichts an der primären Beziehung auszusetzen hatte, sondern dass die sagen, ja, das war eine Gelegenheit oder es hat mich was fasziniert, ich habe mich anders gefühlt. Und so, und das damit begründen, nicht mit dem schlechten Zustand der primären Beziehung.
Allein 2016 wurden 162.397 Ehen geschieden. Das Alter der Männer lag bei durchschnittlich 46 Jahren, das der Frauen bei 43 Jahren. Als der häufigste Grund für die Scheidung wird noch immer Untreue genannt.
Untreue muss nicht zur Trennung führen, wenn man verstanden hat, dass ewige Treue für alle eine Utopie ist. Stefanie Katerle, Seitensprünge.
Das ist schwer auszuhalten. Ich habe auch nie behauptet, dass Fremdgehen und Untreue irgendwas Leichtes wäre. Das für alle Beteiligten ist eine schwere Geschichte. Das geht durch und durch. Es betrifft die ganze Person. Es rührt mich an. Es erwischt mich in meinem zentralen Gefühl, in meinem zentralen Selbst. Und Fremdgehen und Affären, das ist keine leichte Geschichte. Das in der Tat nicht.
Also meine Mutter, die kam mir ganz lange sehr schwach vor und sie war für mich einfach das totale Opfer, das ich auch wirklich verteidigt habe, wenn sie mal wieder was erdulden musste. Und einmal, als ich eine Party gefeiert habe und eine Lehrerin von mir eingeladen habe, meine sehr hübsche Französischlehrerin, da lag dann am nächsten Tag deren Telefonnummer auf dem Schreibtisch meines Vaters. Und dann habe ich die einfach weggeworfen, habe die durchgerissen und weggeworfen. Wirklich gedacht, geht's noch, jetzt auch noch meine Lehrerin?
Ja, aber für mich war das kein Thema. Ich habe also nicht gedacht, ich will mich rächen und mit meinerseits jetzt einen Freund anschaffen. Obwohl, weil ich ja eine sehr hübsche Frau war, ich sehr häufig Komplimente gehört habe und auch immer Männer gekannt habe, die sich mit mir treffen wollten. Habe ich aber nicht gemacht. Ja, ich habe es ausgehalten.
Also ich stelle die Frage radikal. Ich sage, wollen Sie hingucken oder wollen Sie weggucken? Sie können beides. Weggucken heißt, Schwamm drüber, weiter geht's. Hingucken heißt, was war es eigentlich? Es gibt auch Paare, die mit Weggucken leben können. Aber die haben eigentlich nichts davon gehabt, die haben es nur überlebt. Die anderen, die hingucken, die können einen Gewinn draus ziehen und können sich selber und den Partner besser verstehen.
Die eheliche Zweierbeziehung, zumindest in der westlichen Welt, erfüllt immer auch einen gesellschaftlichen Zweck. Sie ist eine Versorgungseinrichtung und wird daher vom Staat auch als solche gefördert. Zumal das Ergebnis dieser Beziehung immer auch ein Kind sein soll. Das gilt bis heute. Moralisch beruht all das auf dem 6. der 10 christlichen Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Macht man es doch, trifft einen die gesellschaftliche Verachtung. Das miese Schwein, die Schlampe.
Untreue muss nicht zur Trennung führen, wenn Paare ihre eigenen oder übernommenen Konventionen einer neuen Prüfung unterziehen. Stefanie Katerle, Seitensprünge.
Also meine Mutter hat die Untreue meines Vaters ganz allein mit sich abgemacht. Sie hat überhaupt mit niemandem darüber gesprochen, nicht mal mit einer Freundin, auch nicht mit uns. Später dann schon, aber anfangs überhaupt nicht.
Nie. Nein, weil ich ja auch dieses Ehrgefühl habe, dass ich meinen Mann nicht bloßstellen wollte.
Na, zu Hause haben sie dann schon auch mal gestritten. Etwa als dann der Brief von so einer Frau kam, die auch mit meinem Vater wieder ein Verhältnis gehabt hatte. Der war an meine Mutter adressiert. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Wir wollten eigentlich alle in die Stadt fahren und sie ging zum Briefkasten und holte dann diesen Brief raus. Der war dann auch anonym abgeschickt und da ist sie stinkwütend geworden. Da ist sie wirklich zurück ins Haus gestürzt und hat ihn zur Rede gestellt. Und mein Vater, der hat da alles geleugnet. Der hat gesagt, nee, mit der Frau, die spinnt wohl. Der hat die wirklich blöd dastehen lassen, aber irgendwie sich auch. Denn irgendwie war da schon klar, die Frau gibt es wirklich und mein Vater, der hatte Sex mit ihr.
Der fremdgehende Partner, der ist in dieser Auseinandersetzung besser beraten, wenn er Farbe bekennt und sagt, ich hab's gewollt. All die Partner, die sagen, das ist mir passiert, ich weiß auch nicht, wie ich in die fremden Arme plötzlich reingefallen bin, das ist Blödsinn, das glaubt der Betrogene auch nicht. Also es geht darum, dass der bekennt und dass er nicht nur sich wegduckt und sagt, ich als schlimmer Sünder entschuldige, sondern dass er sagt, ich habe es gewollt, ich weiß, dass ich dir was zugemutet habe, aber mir war es wichtig und dadurch sozusagen ein Bekenntnis dem anderen zumutet zu dem, was er getan hat. Das hört sich im ersten Augenblick vielleicht überraschend an, aber es ist für den Betrogenen besser, wenn er einen Partner hat, der gerade steht für das, was er getan hat und nicht der sich wegduckt und es ungeschehen machen möchte.
Untreue muss nicht zur Trennung führen, wenn die Beteiligten verstehen, dass sie als Paar das Problem der Untreue nicht lösen, sondern nur verstehen können.
Ja, als Kind habe ich mich da natürlich eher hilflos gefühlt, aber als Teenagerin, da wurde ich dann schon ziemlich sauer und habe mich gefragt, warum kriegen die das nicht besser hin? Warum hat mein Vater sich nicht im Griff? Warum lässt er das nicht einfach? Ich meine, diese Liebe ist so groß und sie wird gefeiert. Wieso schafft er das nicht? Wieso kann er nicht die Finger von diesen Frauen lassen? Und wieso begibt meine Mutter sich in diese abwartende Opferrolle? Ist das nicht ein Kartenhaus, das jeden Moment zusammenbricht?
Also die Frage ist eher, ob die sagen, und ich mache das in meinen Gesprächen eher radikal, ihr könnt hinter die Beziehung nach der Affäre nicht mehr zurück. Ihr seid jetzt in einem anderen Zustand als Partner miteinander. Wollt ihr im Wissen drum, wozu der andere in der Lage ist, wollt ihr mit dem nochmal in die nächste Phase eurer Beziehung gehen oder nicht?
Professor Ulrich Clement, Psychologe, Sexualwissenschaftler und Paartherapeut.
Ja, und eine neue Bejahung des Partners, den man jetzt im anderen Licht gesehen hat. Also wenn jemand sagt, das hätte ich dem oder der nie zugetraut, dann ist man ja erstmal erschüttert, was man alles erfährt oder wie man den anderen im neuen Blick sieht. Schon erst recht, wenn es lange gegangen ist. Und dann muss man den Partner, radikal gesagt, nochmal neu kennenlernen und sich dann überlegen, ob man mit dem neu in den Blick genommenen Partner eine Zukunft haben möchte.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung ist, dass Probleme in der Partnerschaft nicht die Schuld nur eines der Partner sind. Daher werden meistens auch beide Partner einbezogen. Der Eheberater ist dabei weder Schiedsrichter noch Problemlöser. Er moderiert das Gespräch und ermöglicht so, sich nicht in Anschuldigungen zu verlieren, sondern einander wieder zuzuhören.
Die Zukunft meiner Eltern, die hat sich dann tatsächlich maßgeblich geändert, als meine Mutter schwer an einer endogenen Depression erkrankt ist. Und da war sie wirklich schwer krank. Jahrelang lag sie dann für Monate, für ein halbes Jahr im Bett, unfähig, das Haus zu verlassen, für sich Sorge zu tragen. Keine Therapie hat angeschlagen, sie wurde früh berentet. Und das war dann auch das Ende ihrer Karriere als Juristin. Das war für alle hart, weil die Arbeit ihr natürlich nur eine wahnsinnige Stabilität gegeben hat und auch so ein Erfolg und auch eine super Bestätigung. Sie war einfach sehr, sehr erfolgreich, erfolgreicher auch als mein Vater übrigens. Aber die Krankheit war natürlich auch besonders hart für meinen Vater. Seine bildschöne Frau wurde zum Schatten ihrer selbst, über Nacht, wenn man so will. Und wir haben auch alle lange über die Ursachen gerätselt, haben immer wieder gefragt, was ist hier los? War der Job zu anstrengend? War das mit den Kindern? Sie hatte ja auch zwei Kinder, hat voll gearbeitet. War es das vielleicht irgendwie? Aber streng verboten war wirklich zu fragen, ob vielleicht das Fremdgehen meines Vaters auch Schuld hatte. Und das war so eine verbotene Frage und die ist es komischerweise auch heute noch, 5 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ist das immer noch so?
Ich meine, es ist ja auch mit einer depressiven Frau zusammen zu sein, ist ja auch schwierig für den Partner.
Als meine Mutter dann so erkrankt ist, hat mein Vater sich gekümmert. Er hat alles gemacht für meine Mutter, wirklich alles. Und dafür habe ich ihn auch wahnsinnig bewundert. Der hat sie zu den Ärzten gefahren, er hat nach den neuesten Mitteln geforscht, er hat Studien gelesen und recherchiert wirklich, was das Zeug hält. Er hat da auch ein bisschen alle weggehalten. Also wenn man gesagt hat, Papa, die muss jetzt auch mal in eine Klinik, das ging ganz schwer nur. Und selbst die seltenen Male, die sie dann da war, Da war er immer bei ihr, da ist er jeden Tag hingefahren. Wenn sie zu Hause war, hat er ihr das Essen gekocht, er hat sie geduscht, wenn ihr die Kraft dazu fehlte, er hat sie angezogen. Das war ganz eng, ganz symbiotisch. So war der eben auch mein Vater. Also er war ein totaler Kümmerer. Und er hat gesagt in dieser Zeit, weil ich immer gefragt habe, Mann, wie schaffst du das? Und dann hat er gesagt, ich liebe deine Mutter wirklich über alles. Über alles. Untreu ist aber trotzdem geblieben.
Ja, er ist abgehauen, er ist verreist nach England, nach Canterbury. Schockierend. Ich habe gewartet, bis er wiederkommt und wollte dann hören, warum er das gemacht hat. Er hat gesagt, er hätte einfach Lust gehabt, so seine alte Jugendfreundin nochmal wiederzusehen.
Genau, Marlis. Marlis wurde die feste Größe im Leben meines Vaters und damit dann auch im Leben meiner Mutter, weil die reiste an, die blieb wochenlang, die wohnte mit im Haus meiner Eltern. Anfangs hatte die noch eine Wohnung in der Stadt, dann aber wurde das richtig eingeläutet, dass die einzog in das Zimmer meiner Schwester, das ja jetzt leer stand, im oberen Stockwerk, über den Zimmern meiner Eltern, über dem Schlafzimmer auch. Und da wohnte sie dann zusammen mit meinen Eltern. Die haben alles zusammen gemacht. Die haben zusammen gefrühstückt, die sind zusammen essen gegangen. Meine Mutter hat sich dann irgendwann zurückgezogen, wenn sie erschöpft war oder müde. Dann haben die zwei, sind die zusammen ausgegangen. Aber meine Mutter zu verlassen, das kam meinem Vater nie in den Sinn. Ihr kam es aber auch nicht in den Sinn, ihn zu verlassen.
Der Papa war ja davon überzeugt, dass ich ihn nie verlassen würde.
Ja, ich habe ja da schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich fand es super merkwürdig. Stundenlang habe ich da mit meinem Vater am Telefon gestritten, denn plötzlich, das war das absolut Merkwürdige, wollte er jetzt Absolution für diese Situation. Er wollte einfach, dass wir das in Ordnung finden, dass Marlis für uns auch in Ordnung ist. Und ich konnte das aber damals nicht. Ich habe da wirklich gekämpft wie eine Löwin, habe ich mich da ins Zeug geschmissen für meine Mutter, habe die Moralkeule rausgeholt, habe gesagt, das geht überhaupt nicht, was du da machst. Das ist total schrecklich und schräg. Und ich weiß eigentlich, findest du das auch schrecklich und schräg. Und ich verstehe dich nicht, hab doch eine Affäre. Es ist doch immer so gewesen. Aber jetzt die Mama so in diese Situation zu bringen, dass die Frau mit im Haus ist, das finde ich völlig, völlig falsch. Ich habe mich auch immer gefragt, wie hält eigentlich Marlis das aus, die Geliebte?
Das gibt es vor allen Dingen dann, wenn die Geliebten gemerkt haben, dass der andere sein Herz aufgemacht hat, dass der was von sich gesagt hat. Und was die oft übersehen, ist, dass der primäre Partner Rechte hat. Ich habe das auf die Formel gebracht, der Geliebte hat Recht, aber der Ehepartner hat Rechte. Also man sollte nicht übersehen, dass auch eine lange gewachsene Beziehung nicht nur von der Verliebtheit und vom Gefühl getragen ist, sondern auch von Verbindlichkeiten, Zugehörigkeit, Loyalität. Und das sind Werte, die jemand in einer verliebten Situation eher nicht so sieht. Und die finde ich wichtig, die in der Konfliktsituation auch ins Spiel zu bringen. Sonst kann der Geliebte leicht, ich sag mal, übermütig werden und das, was er in Intensität mit dem anderen erlebt, für das einzig Gültige erachten. Da gibt es aber noch andere Dinge, die mitspielen. Und das meine ich mit der Verlässlichkeit und mit dem, was zwischen den beiden gewachsen ist.
Zahlen darüber, wie viele Geliebte es in Deutschland gibt, sind rar. Eine Statistik der Gesellschaft für erfahrungswissenschaftliche Sozialforschung zählte 3 Millionen in Deutschland. Ob das gesicherte Zahlen sind, ist unklar. Sicher hingegen ist, wer einen Partner für eine Affäre sucht, hat es heute leicht. Unter seitensprung.de, firstaffair.de, cdate.de oder lovepoint.de findet man zahlreiche Angebote.
Ja, dass er sich nicht gleich oder sie sich nicht gleich als triumphalen Sieger sieht, bloß weil die Leidenschaft auf seiner Seite ist.
Ja, irgendwann während unserer Streitereien am Telefon, da hat er dann einfach mal gesagt, ich habe eben einfach Lust auf andere Frauen, ich genieße das, Punkt. Und deine Mutter, die werde ich aber bestimmt nicht verlassen, bei der bleibe ich, das verspreche ich dir, da brauchst du nie Angst zu haben, bei der bleibe ich und Versprechen gehalten. Dabei hat sich ja aber, glaube ich, auch eine Rolle gespielt, dass meine Eltern beide wussten, dass sie bei einer Trennung wahnsinnig viel zu verlieren gehabt hätten. Sich nämlich, ihre Liebe, ihre gemeinsame Geschichte. Und tatsächlich sind sie ja 50 Jahre verheiratet geblieben, bis zum Tod meines Vaters.
Untreue muss nicht zur Trennung führen, wenn man versteht, dass der andere zwar moralisch schlecht gehandelt hat, aber deswegen nicht in allen Lebensbereichen anzuzweifeln ist. Stefanie Katerle, Seitensprünge.
Was neu ist, ist, dass die Partner sich nicht gleich trennen, sondern dass die sagen, wir haben jetzt auch was zu verlieren. Wir haben nicht nur unsere Liebe zu verlieren, sondern wir haben ein Vermögen aufgebaut, haben Kinder und eine gemeinsame Geschichte, dass die sagen, trennen löst nicht unbedingt das Problem, sondern wir machen nochmal einen Versuch, uns zusammenzukriegen und die Chance nutzen wollen. Das hat zugenommen.
Sexualtherapeuten wissen, es gibt niemals nur einen einzigen Grund dafür, dass ein Mensch untreu wird. Warum er oder sie sich plötzlich auch zu einem anderen hingezogen fühlt. Und sie wissen auch, es gibt auch mehr als einen Grund dafür, dass ein Mensch treu bleibt.
Hinschauen und nicht wegschauen. Und wenn ich den Eindruck habe, mein Partner ist irgendwie, der ist verführbar oder mit dem ist etwas los, mit dem stimmt was nicht. Hingucken und fragen, was ist los. Meistens merkt man es vorher.
Ich habe ja lange jetzt über diese Geschichte meiner Eltern nachgedacht und auch gedacht, was heißt das eigentlich? Das hat aber auch mit mir was gemacht tatsächlich. Es hat auch bei mir was geändert, dass ich auf einmal verstanden habe, nach all dieser Zeit, schwarz-weiß sehen, das hilft so gar nichts. Oder sich hilflos geben, das hilft auch nichts. Und es lohnt sich auch nicht, gleich den Stab zu brechen. Auch vielleicht ein bisschen das, was ich gemacht habe, diese Moralkeule rauszuholen. Auch das ist nicht richtig gewesen. Beziehungen sind eben individuell wie die Menschen. Und für meine Mutter hat es ja trotz der Untreue meines Vaters, hat ja offenbar das Positive überwogen für sie selbst. Also sie hat ja für sich entschieden, wir bleiben zusammen. Sie hat einfach gemerkt, als Paar, oder sie beide haben es wahrscheinlich gemerkt, als Paar waren sie in der Summe tatsächlich glücklich, sehr glücklich. Und damit hatten sie einfach mehr, als viele, viele andere Paare von sich behaupten können.
Untreue, das Ende der Liebe, ein Feature von Kim Kindermann. Es sprachen Annika Mauer, Timo Weißschnur und die Autoren. Ton Martin Eichberg, Regie Giuseppe Maio und die Redaktion hatte Carsten Burtke.